Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft.
Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter geschichte.fm.
Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß.
Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
Und mein Name ist Daniel.
Ja, und wir stehen jetzt bei Episode 95. Und für alle, die noch nie zugehört haben, wir sind zwei Historiker und wir erzählen Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Manchmal auch mehrere kleine Geschichten in einer Geschichte, aber auf jeden Fall jede Woche eine Episode und jede Woche erzählt einer dem anderen eine Geschichte und der andere weiß nicht, um was es geht, anfangs. Und so wird es auch heute sein, oder?
Sehr gut zusammengefasst, Richard.
Bevor es hier jetzt aber weitergeht, kommt noch eine kleine Werbeeinschaltung. Werbung. Daniel?
Ja.
Du weißt, ich genieße gern den einen oder anderen Cocktail.
Oh ja.
Cocktail. Und das Interessante dabei ist, es macht eigentlich fast mehr Spaß, die Cocktails für andere zuzubereiten, als sie zu trinken.
Mhm. Wie beim Kochen.
Also das Trinken ist dann fast wie so, ja, macht man halt, aber eigentlich die Zubereitung und so weiter, das ist so das ganze Prozedere. Und wir kriegen heute Besuch. Ich kriege heute Besuch von Freundinnen und Freunden, damit ich ein paar Cocktails machen kann. Aber da brauchst du natürlich auch immer was dazu.
Snacks.
Richtig. Snacks, Snacks, Snacks. Und wo kriegt man die besten Snacks her?
Bei Koro.
Richtig, bei Koro. Was ist Koro? Koro bietet schmackhafte und haltbare Lebensmittel und denkt den Handel dabei aber neu. Radikal transparente Preispolitik. Und sie sind auch immer auf der Suche nach individuellen und ungewöhnlichen Lösungen. Zum Beispiel effiziente Großpackungen, was bedeutet weniger Verpackungsmüll für uns alle. Und sie haben eben auch diverseste Snacks. Zum Beispiel einer meiner Lieblinge, hauchdünne Pizza-Cracker. Lassen sich auch gut kombinieren mit so Käse und anderen Dingen. Hm. Das Sortiment von Koro umfasst mittlerweile über 1200 Produkte und da ist einfach für jeden was dabei. Und für alle, die jetzt ebenfalls ihrem Besuch hervorragende Snacks präsentieren wollen, mit dem Code GESCHICHTE in Großbuchstaben spart man 5% auf das gesamte Koro-Sortiment. Einfach auf www.korodrogerie.de für Deutschland, www.koro-shop.at für Österreich oder www.koro-shop.ch für die Schweiz gehen und dort diesen Code eingeben. Dieser Code ist gültig bis zum 31.12.2024. Alle Infos und den Code gibt es natürlich auch wie immer direkt in unseren Shownotes.
Fantastisch, dann wünsche ich dir viel Spaß heute Abend.
Danke dir.
Und mich hast du nicht eingeladen.
Ja, ich würde dich einladen, aber das ist immer so ein brader Weg, wie man hier in Wien sagen würde.
Sehr gut.
Ende der Werbung.
Wir bewegen uns ja jetzt ziemlich zielstrebig auf die 100 zu, Richard.
Ja.
Und wir haben uns was überlegt und zwar haben wir uns gedacht, wir fänden es schön, wenn wir zur 100. Folge auch 100 Bewertungen im iTunes Store hätten.
Ja.
Und rufen daher alle auf, sich vielleicht, wenn sie noch nicht bewertet haben, mal eine Bewertung oder einen Kommentar dazulassen. Weißt du, wie viele uns noch auf 100 fehlen, Richard?
8.
8, okay.
Ja, das letzte Mal, als ich geschaut habe, waren es 92.
Das sollte doch zu schaffen sein. Also,
ich glaube schon, ja. Also pro Episode eine Person, die bewertet.
Sehr gut.
Das ist ein guter Schnitt, oder?
Würde ich sagen.
Gut. Und für jede Bewertung, die wir über der 100 sind, wenn wir dann unsere 100. Folge haben, machen wir eine extra Episode.
Ach so, du meinst, wir wollten nach der 100 aufhören?
Nein, ich habe gemeint, wir machen dann so 3 Folgen in der Woche.
Vorsichtig, Richard.
Naja, wir machen es dann. Einer meiner Lieblingspodcasts, muss ich jetzt gleich mal, weil ich das noch nie erwähnt habe, der New Yorker Podcast, der eigentlich New Yorker Radio ist. Und die haben, glaube ich, seit Jahren haben die eine Episode pro Woche und es ist immer eine Stunde. Und The New Yorker Radio Hour. Und für die Podcasts haben sie, splitten sie diese Episoden jetzt immer in der Mitte in zwei und haben zwei Folgen pro Woche. So können wir es auch machen.
Ja, das ist eben, das ist ja Cheating.
Die eine Hälfte der Geschichte am Anfang der Woche, die zweite in der Mitte.
Na, und weißt du was? Wir drei Teilen zu machen, am Ende noch, Ende der Woche kommt der Feedback-Blog.
Richtig, auf den alle ganz dringend gewartet haben. Und natürlich das Outtake.
Richtig, das Outtake.
Wie man sich seine Zuhörerinnen und Zuhörer vergrault in drei einfachen Schritten.
Sehr gut, aber jetzt würde ich sagen, machen wir das, womit die meisten hier rechnen.
Richtig. Wir erzählen eine Geschichte und zwar, weil ich begonnen habe, beziehungsweise die Einleitung gemacht habe, bedeutet das, dass du eine Geschichte erzählen musst. Also please, do it.
Und ich freue mich diesmal ganz besonders auf diese Geschichte, weil ich habe ganz, ganz viel gelernt beim Vorbereiten. Mhm. Und ich bin mal gespannt, ob es dir auch so geht. Also ich hatte ganz, ganz viele so Aha-Momente, wo ich echt überrascht war, dass es so. Also ich fang mal so an. Wir sprechen heute über einen der reichsten Menschen der Weltgeschichte.
Ja.
Das heißt, reichster Mensch, also mit einer der reichsten Menschen zu seinen Lebzeiten. Also zu seinen Lebzeiten war diese Person eine der reichsten und einflussreichsten Menschen überhaupt. Und das nicht als Machthaber, sondern als privater Unternehmer. Kannst du dir vorstellen schon, um wen es geht?
Rockefeller.
Nein, wir gehen viel, viel weiter zurück. Es geht um Jakob Fugger, der 1459 geboren ist und 1525 in Augsburg gestorben ist.
Okay.
Und Jakob Fugger hat den Beinamen der Reiche.
Okay.
Und wie wir gleich sehen werden, nicht ganz zu Unrecht. Sagen dir die Fugger was? Also hast du, verbindest du mit den Fuggern?
Du, ich weiß, dass sie eine reiche Familie waren und einflussreich und ganz ehrlich, das ist im Grund alles, was ich weiß.
Das sind die besten Voraussetzungen. Dann würde ich sagen, erzähle ich dir mal ein bisschen was über die Fugger, beziehungsweise speziell über den Jakob Fugger. Wir befinden uns im Übergang zwischen Mittelalter und frühe Neuzeit. Was wir bei den Fuggern hier sehen, ist der Beginn der Globalisierung. Und zwar in dem Sinne, dass die europäischen Mächte beginnen, die neue Welt auszubeuten. Mhm. Und die Fugger werden zu einer der mächtigsten Handelsfamilien überhaupt. Und wenn man den Zahlen trauen darf, dann gehörten den Fuggern bis zu 10% des gesamten Volksvermögens des Heiligen Römischen Reiches.
Hm.
Also schon
das ganz ist ziemlich viel.
Eine ganze Menge, genau.
Wenn man sich vorstellt, wie groß dieses Reich war, ja.
Genau, ja. Es werden jetzt auch immer wieder Zahlen fallen, häufig in Gulden. Und am Ende wird es auch einen Vergleich geben zur heutigen Zeit. Aber immer wenn es jetzt um Geld geht, denkt ihr einfach, dass es um wahnsinnig viel geht. Weil seriös umrechnen lässt sich das nicht. Okay, also die Fugger, die waren Großgrundbesitzer, die betrieben Handel, hatten Monopol im Bergbau und waren Bankiers. Und politisch waren die, zu dieser Zeit waren die Habsburger schon sehr mächtig. Also Friedrich III., der war seit 1452 Kaiser. Jetzt ist die Frage, worauf beruhte denn jetzt das Geschäftsmodell der Fugger? Und das war so, dass der Adel, die Lehnsherren, die hatten zu dem Zeitpunkt ständig Geldnot. Die lebten ja im Grunde vom Zehnten, den die Untertanen dann abführen mussten. Gleichzeitig hatte die Oberschicht in dieser Zeit aber das Problem, dass sie immer mehr Ausgaben hatten, nicht zuletzt, weil die Kriege halt immer teurer wurden. Mhm. Und um sich Geld zu besorgen, haben die dann ihre Bergwerks- und Münzrechte vergeben. Das heißt, die haben sich von Leuten, die Geld hatten, Geld geliehen und haben dann mit Schuldscheine bezahlt. Und als Pfand haben sie dann Bergwerks- und Münzrechte hergegeben. Oder sie haben gleich die Münzrechte hergegeben und gar nicht als Pfand, sondern du konntest sozusagen, solange die das nicht mehr zurückbezahlt haben, konnte man dann eben die Bergwerke ausbeuten. Also die Schulden wurden selten zurückgezahlt, weil sie eben ständig klamm waren, die Herrscher. Und solange durften also die Kaufleute dann die Erzgruben ausbeuten. Das waren in Europa damals vor allen Dingen Gold, Silber und Kupfer. Jetzt kann man zu einer entscheidenden Person, wenn es um die Fugger geht, nämlich um den Herzog Sigmund in Tirol. Der wurde nämlich auch genannt der Münzreiche. Außerdem wichtig wird jetzt dann für unsere Geschichte den Friedrich III., den wir gerade schon hatten, und sein Sohn, der Maximilian. Die Fugger, die beteiligten sich schon länger an solchen Geschäften. die auch teilweise gefährlich sein konnten, wie nämlich ein Familienzweig der Fugger erleben musste, nämlich die Fugger vom Reh. Es gibt, das leitet sich von den Wappen ab, die Fugger hatten. Also es gab quasi zwei große Familienstränge, die Fugger vom Reh und die Fugger von der Lilie.
Okay.
Der Jakob Fugger ist der von der Lilie. Denn die Fugger vom Reh, die gehen nämlich jetzt pleite. Denn bei denen ist es so, die haben sich auf so ein Geschäft eingelassen. Die haben nämlich ihr komplettes Geschäftskapital an den Maximilian gegeben, dem Sohn von Friedrich III. Mhm. Und der hat als Pfand die belgische Stadt Leuven übereignet. Und okay. Die Stadt war zwar ziemlich reich, aber die Bürger, die hatten keine Lust, Geld an die Fugger zu zahlen. Hm. Und sie konnten das halt auch militärisch nicht durchsetzen, dass sie das Geld bekommen. Und der Maximilian, der hat ihnen auch nicht wirklich geholfen, weil der hat ja ein Interesse daran gehabt, dass die Fugger pleite gehen. Weil wenn die pleite gehen, dann sind seine Schulden aus der Welt.
Ja.
Und genau das ist passiert. Die haben ihr komplettes Geschäftskapital dem Maximilian gegeben, konnten das Geld aber nicht eintreiben und waren dann am Ende pleite.
Ist aber nicht wahnsinnig gescheit, oder? Von den Fuggern.
Nee, das nicht. Und das macht dann auch der Jakob Fugger nämlich deutlich besser.
Ja.
Weil er nämlich in dem Moment, wo er Geld leiht, auch versucht, dass die Herrscher damit auch in seine Abhängigkeit geraten. Der Strang, also der, um den es jetzt geht, der Fugger-Familie, um den Jakob Fugger, das sind die Fugger von der Lilie. Und zu dem Zeitpunkt, als Jakob in die Geschäftswelt einstieg, waren die Fugger schon ein gut laufendes Handelsunternehmen mit Handelsbeziehungen zu den wichtigsten Umschlagplätzen mit zahlreichen Faktoreien. Also Augsburg, und das ist vielleicht auch so ein Punkt, was man heute nicht mehr so sehr am Schirm hat, war zu dem Zeitpunkt ein sehr wichtiger Handelsplatz. Jakob Fugger war zunächst mal, als er einsteigt in das Familienunternehmen, sehr viel auf Reisen. Also er war in Rom, in Venedig längere Zeit, klapperte dann die ganzen Außenstellen der Firma ab, weil die Firma noch dominiert wird von seinem Bruder, dem Ulrich Fugger. Und was er aus Venedig mitbringt, ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, nämlich er bringt dort die moderne Buchführung mit. Die war nördlich von Italien noch praktisch unbekannt, aber in Venedig schon sozusagen Standard. Und Jakobs geschäftlicher Aufstieg beginnt in Salzburg und in Tirol. Das war zu dem Zeitpunkt die erzreichste Region Europas. Und Schwaz in Tirol war zum Beispiel die größte Silbermine der damaligen Welt. Und der Herzog Sigmund, der braucht ständig Geld. Der ist, das ist so einer von denen, die chronisch pleite sind. Und der vergibt deshalb an Geschäftsleute regelmäßig die Rechte an den Erzgruben. Und der Sigmund war dabei auch noch einigermaßen ungeschickt. Also zum Beispiel lässt er sich auf einen Konflikt mit Venedig ein. Venedig damals die größte Handelsmacht überhaupt. Den Konflikt verliert er natürlich. Das heißt, er schließt mit denen 1487 Frieden und muss aber 100.000 Gulden als Schadensersatz zahlen. Und das Geld bekommt er von Geschäftsleuten wie dem Jakob Fugger geliehen. Und dafür gibt er dann eben die Rechte an den Bergwerken ab. Das ist der Weg, wie Jakob Fugger an den Besitz der wertvollsten Silbergruben in Innsbruck und in Tirol gelangt. Und das war für den Jakob Fugger ein geniales Geschäftsmodell. Also der beutet die Minen aus, verkauft dann das Silber an die Innsbrucker Münzwerke. Die Innsbrucker Münzwerke, die liegen ebenfalls schon in seiner Hand. Und das Geld, das er prägen lässt, das gibt er dann säckeweise gleich wieder dem Sigmund, der damit wieder neue Schulden macht. Und dann wieder neue Schürfrechte und Schuldscheine herausgibt.
Ah. Okay, die waren einfach sehr gute Unternehmer generell und waren irgendwie so die einzigen zu der Zeit, die so gut waren, dass sie das Geld gehabt haben, um dem Herrscher was zu leihen.
Nee, gar nicht. Da gab es viele. Also dieses Geld hat nicht nur ein Unternehmer oder eine Familie den Adligen gegeben, sondern das war einfach Standard. Das haben ganz viele gemacht.
Okay, aber der Jakob Fugger war dann derjenige, der sich quasi die goldene Kuh geben hat lassen in Form der Silbergruben.
Genau, also er hatte das Glück, Toll. Dass er zum einen den Sigmund auf seine Seite gebracht hat und dann mehr oder weniger innerhalb kurzer Zeit ganz Tirol in der Tasche hatte im Grunde. Also ohne ihn ging in Tirol praktisch gar nichts mehr. Das lag zum Beispiel auch daran, dass dass irgendwann die ganzen Zahlungswege in Tirol auch bei den Fuggern lagen. Das heißt, der Fürst, der zahlte Gelder nicht mehr selber aus, sondern der Jakob Fugger hat, oder die Fugger haben dann für den Fürsten das Geld ausgezahlt. Also der ganze Hofstaat, alle Handwerker, alles, was da bezahlen musste, diese Entlohnungen, die wurden alle von den Fuggern geleistet. Das heißt also, der Herzog Sigmund, der lag eben völlig in der Hand der Fugger. Es ist belegt zum Beispiel für das Jahr 1517, dass die Fugger rund die Hälfte des Tiroler Staatshaushaltes beschafften. Also
das ist ziemlich viel.
Genau, um sich diese Dimension klar zu machen. Die waren wirklich, die hatten im Grunde halt, die hatten das in der Hand.
Nein, mir war das gar nicht so bewusst, dass du zu diesem Zeitpunkt wirklich auch quasi mehr oder weniger privat geführte öffentliche Hand gehabt hast, ja.
Das ist auch was neu ist. Also das erfinden quasi auch diese Kaufleute zu dieser Zeit, weil du zu dem Zeitpunkt mit Übergang von Mittelalter zur frühen Neuzeit hast du auch zum ersten Mal sowas wie einen modernen Kapitalismus. Jetzt mache ich was du normalerweise sehr gerne machst, Richard, einen kurzen Exkurs.
Sehr gut.
Und zwar in Arnoldstein hat der Jakob Fugger ein für damalige Verhältnisse gigantisches Hüttenwerk errichten lassen. Und dort hat gearbeitet der Schweizer Arzt William von Hohenheim. Aha. Und sein Sohn Philipp, der ging in Villach in die Schule und lernte in der Fuggerei dann Chemie. Und er wurde später unter einem Pseudonym bekannt.
Ah ja, sehr. Theophrastus Bombastus von Paracelsus.
Richtig, Paracelsus, genau.
Yeah.
das war mein kleiner Exkurs. Der war wirklich sehr krank.
Ja.
Jetzt kommt also der nächste Schritt im Machtausbau. Jakob Fugger hat im Grunde Tirol in der Hand und er will aber mehr. Die Überlegung, die Jakob Fugger macht, ist, an welchen Herrscher halte ich mich, um quasi in Zukunft gut dastehen zu können, und wer ist die größte politische Hoffnung? Und da entscheidet es sich für den Maximilian, der Sohn des Kaisers, weil er eben hofft, dass der Maximilian dann zur wichtigen Figur wird. Und Spoiler Alert, Maximilian wird auch Kaiser und wird quasi auch so die wichtige Figur in Europa.
Aber ich muss jetzt dazu sagen, so der richtig große Gamble war das ja jetzt nicht, oder? Wenn man bedenkt, gut, der ist der Sohn, und da kann man irgendwie davon ausgehen, dass aus dem mal was wird, oder?
Ja, durchaus, klar. Aber er hätte sich auch vielleicht für andere Herrscherfamilien entscheiden können. Also er hätte nicht unbedingt die Habsburger nehmen müssen. Der Maximilian, der hat natürlich auch ein Auge auf die ganzen Tiroler Minen geworfen und weiß schon, dass es da sich um ein sehr, 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 sehr reiches Land handelt. Und deshalb zwingt er den Sigmund zum Herrschaftsverzicht und mit Unterstützung von Jakob Fugger. Und er wird dann selbst Herrscher in Tirol. Den Fuggern war das ja, also den Fuggern war das ganz recht, weil sie jetzt Zugang zum König hatten und sich damit eben mehr politischen Einfluss versprochen haben. Und das Gute an Maximilian war, dass er eine Sache mit Sigmund gemeinsam hatte, nämlich beide waren immer chronisch pleite. Das heißt, er wusste, das Spiel, das er mit dem Sigmund gespielt hat, das kann er mit dem Maximilian genauso machen. Ich habe vorhin kurz erwähnt, dass es zum einen darum geht, dass es zum ersten Mal sowas wie eine Globalisierung gibt, also dass du weltweit agierende Unternehmen hast, die von Europa aus die Welt ausbeuten. Es gibt noch einen zweiten Punkt, den man hier finden kann, der das Ganze zu einem modernen Kapitalismus macht. Nämlich, es entwickelt sich eine neue Schlüsselindustrie. Und der Jakob Fugger erkennt es und schafft ein Unternehmen, das er da an die Spitze setzt, dieser neue Schlüsselindustrie, und das ist der Bergbau. Ja, das Ziel, das er hatte, war, dass alle bedeutenden Kupfervorkommen in Europa unter seiner Kontrolle sind. Tirol hat er bereits ein Monopol und jetzt macht er sich an ein neues Gebiet, und das neue Gebiet ist Ungarn.
Ah.
Ungarn hat viele Kupfer- und Silberminen. Das sind allerdings Gebiete, die heute in Tschechien und in der Slowakei liegen, und das ist sozusagen die Schlüsselindustrie, die Fugger dann dominieren. Also sie haben viele eben Kupfer- und Silberminen in Tirol und eben in Ungarn. Daneben waren sie auch sehr aktiv im Handel von Gewürzen. Da war es so, dass im Grunde Venedig vorher das europäische Monopol hatte auf den Handel mit Gewürzen, vor allen Dingen mit Pfeffer. Mhm. Was daran lag, dass Venedig den Landweg dominiert hat. Und das bricht jetzt auf, weil die Portugiesen nämlich jetzt den Seeweg nutzen und die Fugger hängen sich damit dran. Also es gibt dann auch eine Faktorei in Portugal und beteiligen sich dann eben auch an diesem Handel mit Gewürzen und eben vor allen Dingen mit Pfeffer. Vielleicht noch ein kleiner Funfact. Es gab natürlich auch einige Geschäfte, die die Fugger mit dem Papst am Laufen hatten. Und zwar der Funfact dazu ist, dass die erste Schweizer Garde 1506 von den Fuggern bezahlt wurde.
Okay, sehr gut.
Kommen wir aber weiter zum Kaiser Maximilian. Also Friedrich III. Stirbt, Maximilian wird König. Und was muss ein König zu dem Zeitpunkt machen, wenn er Kaiser werden will?
Damals, er muss wahrscheinlich nach Rom gehen.
Richtig, genau. Das Problem für den Maximilian ist allerdings jetzt, dass das viel Geld kostet. Und zwar nicht nur, weil er sich mit einer großen Gefolgschaft anreisen muss und so, sondern vor allen Dingen auch deshalb, weil ihm der Weg nach Rom verweigert wird, weil er nämlich in Italien nicht durchkommt. Weil Venedig lässt ihn nicht durch. Und irgendwann dann so um 1506 war es, beschließt Jakob Fugger, dass er den Maximilian jetzt zum Kaiser macht. Es kommt zum Reichstag in Konstanz und Maximilian will die Reichsstände davon überzeugen, ihn zu unterstützen und um dem Ganzen mehr Nachdruck zu verleihen und um das Ganze ein bisschen seriöser zu machen, fahren die Fugger mit einer spektakulären Aktion auf. Nämlich sie karren eine Wagenladung mit Gold heran. 80.000 Gulden, also wahnsinnig viel Gold, kommt quasi als Wagenladung zu diesem Reichstag in Konstanz, um zu zeigen, der König, der kann sich das leisten und die Reichsstände sollen ihn mal unterstützen bei seinem Weg nach Rom.
Und dieses Gold wird dann aber von ihnen wieder weggekarrt, oder?
Ja, das
ist nur die Show, oder?
Es ist tatsächlich nicht nur Show, weil der Jakob dafür nämlich was bekommt. Der wird nämlich mit dieser Aktion in den Adelsstand erhoben.
Ah.
Und erhält dann auch einige Ländereien und ist ab jetzt Graf Jakob Fugger.
Sehr gut.
Aber was du sagst, stimmt sogar auch ein Stück weit, denn es dauert noch 2 Jahre, bis der Maximilian dann tatsächlich sich auf den Weg macht nach Rom. Und in der Zwischenzeit war die Kohle natürlich weg. Das heißt, er braucht schon wieder ein neues Geld.
Wo ist er immer hin mit der Kohle?
Ja, die, keine Ahnung, der Maximilian hat viel Geld gebraucht für seinen Hofstaat und so. Es ist also jetzt 1508, Maximilian macht sich endlich auf den Weg nach Rom. Was passiert? Er kommt an Venedig nicht vorbei. Also hackt er jetzt einen Alternativplan aus. Und zwar ist es so, die Krönung, die sollte in Trient stattfinden und nicht vom Papst durchgeführt werden, sondern von einem hohen kirchlichen Würdenträger. Dann wollte er Venedig angreifen und dann die Zeremonie in Rom nachholen. Die Geschichte war für die Fugger allerdings recht heikel. Denn die wollten keinen Konflikt mit Venedig riskieren, weil Venedig war einer ihrer wichtigsten Marktplätze. Da haben sie ganz viel Silber und Kupfer umgesetzt. Und daran sieht man jetzt auch schon, wie absurd die Situation war. Also während Maximilian also sozusagen im Krieg mit Venedig war, gewährte er den Fuggern ein Sonderprivileg zum uneingeschränkten Handel mit Venedig. Und jetzt kommen wir zu einer sehr interessanten Person in dieser Geschichte, nämlich dem Fürstbischof Melchior von Meckau. Die Fugger, die brauchten nämlich viel Geld, das sie investierten, zum Beispiel in die Minen, die sie da errichtet haben. Und die Fugger machten viel Geld damit, dass sie damit Fremdkapital gearbeitet haben. Und dieses Fremdkapital war vielfach Schwarzgeld, das ihnen Kirchenleute zukommen ließen, weil es galt ja Zinsverbot. Und das umgingen die Kirchenleute, indem sie den Fuggern das Geld schwarz zukommen ließen und die investierten das dann und haben ihnen dann also das Geld wieder zurückgezahlt, samt Zinsen. Ja. Und der Melchior von Meckau, der war so einer. Der war Fürstbischof in Brixen und bekannt dafür, viel Geld einzutreiben. Und der wurde dann auch 1503 Kardinal, was damals 20.000 Gulden kostete, aber das ist Geld spielt also da keine Rolle. Und was glaubst du, wer sollte in Trient den Kaiser, den König zum Kaiser krönen?
Ein hoher kirchlicher Würdenträger.
Genau, der Melchior von Meckau.
Ja.
Nicht ganz zufällig. Das Problem war jetzt allerdings, der Melchior von Meckau, der bringt die Fugger jetzt mächtig in Bedrängnis, denn der stirbt unerwartet. Und es wird geschätzt, dass er ungefähr 300.000 Gulden Einlage bei den Fuggern hatte. Diese 300.000, das ist quasi wirklich so unfassbar viel Geld.
Ja.
Und Jetzt haben die Fugger allerdings ein Problem, weil diese 300.000 Gulden, die könnten sie natürlich niemals ausbezahlen auf einmal. Sollte jetzt also jemand auf die Idee kommen, dass es einen Erben gibt, der das Geld ausbezahlt haben will, dann wären die Fugger zahlungsunfähig und pleite gewesen.
Ja. Yeah.
Und wie es der Zufall will, ja, erfährt der Papst Julius II. Davon, weil angeblich ein Schuldschein in der Jacke von dem Melchior gefunden wird. Jedenfalls erfährt der Julius II. Davon und er will das Geld haben. Und jetzt beginnt ein sehr, sehr interessantes Ränkespiel, in das sich dann auch der Kaiser einschaltet. Um das abzukürzen, am Ende wird das Ganze mit dem Ablassgeld verrechnet. Noch eine kurze Side-Note zum Thema Ablasshandel.
Meinst du einen Exkurs?
Ein Richardscher Exkurs. Ablasshandel. Was sagt dir das, Richard?
Naja, der Ablasshandel, das ist, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, ist es ja so, dass man, wenn man sündigt, ja,
ja,
kann man beichten gehen und diese Sünden werden einem dann vergeben, aber es bleibt dann noch immer ein bisschen was übrig, ja, sowas wie ein Grauschleier, ja. Und diesen Grauschleier kriegt man mit Beten und so weiter nicht weg, sondern nur, wenn man ihn abbezahlt. Und das ist der Ablass.
Also ich glaube, was du als Grauschleier bezeichnest, die Angst oder das, was man, wovon man sich freikaufen konnte, war das Fegefeuer.
Ja, ja. Natürlich, das stimmt, das Fegefeuer ist ja im Grunde das, was überbleibt, wo man dann quasi noch, das man dann noch büßen muss, bevor genau. Man dann endlich in den Himmel darf. Also wenn man eh nicht so schlimm war, dass man in die Hölle kommt, aber halt trotzdem noch ein bisschen sühnen muss dafür, was man gemacht hat.
Und jetzt ist es so, dass der Ablasshandel, also ich glaube, dass man den schon so im 11. Jahrhundert beobachten kann, der wird zunächst mal zu den sogenannten Jubeljahren eingeführt. Also alle Jubeljahre hat man eben die Möglichkeit, Geld zu spenden und dann wird's einem der Ablass gewährt.
Ist das so ein Aha-Moment gewesen?
Die Jubeljahre?
Ja.
Ja, vor allen Dingen, weil die Jubeljahre sich ja ständig verändern. Also zunächst mal alle 50 Jahre. Also 1300 war das erste, 1350 das zweite. Dann ist es aber so, dass die Jubeljahre auf 33 Jahre herabgesetzt werden und schließlich von Papst Paul II. Im Jahr 1470 werden die Jubeljahre auf 25 Jahre herabgesenkt, mit der Begründung, dass jetzt jede Generation an Menschen einmal ein Jubeljahr feiern kann. Und es gibt aber trotzdem immer noch sogenannte außerordentliche Jubiläumsjahre. Das nächste Jubeljahr, falls du schon hoffst, ist im Jahr 2025.
Ah, gut zu wissen.
Du hast gerade eins verpasst, nämlich von 2015 bis 2016 gab es eines, nämlich das Jubiläum der Barmherzigkeit. Grund war das der 50. Jahrestag des Zweiten Vatikanischen Konzils. Jedenfalls, also Ablasshandel. Im Jahr 1500 gab es natürlich wieder die Möglichkeit zum Ablasshandel. Man hat das Ganze auch schriftlich bestätigt bekommen, als Urkunde. Das ist halt irgendwann, sind diese Urkunden, diese Ablassurkunden sind halt irgendwann gehandelt worden, im Grunde quasi wie Zinsscheine. Also man konnte den einfach auch kaufen, verkaufen. Und das war übrigens ja dann auch ein Grund für Luther, dann auch für die Thesenanschläge, für die Reformation. Also Ablasshandel, Wahnsinnsthema, aber jetzt soll hier jetzt nicht noch weiter eine Rolle spielen. In dem Fall geht es also um den Ablass, um das Ablassgeld von 1500. Das, wie auch immer, von Maximilian, nämlich 1503, beschlagnahmt wird. Mhm. Und das Geld landet, wie es so will, bei den Fuggern. Kurze Zeit darauf verschwindet dann auch das Testament von dem Melchior von Meckau. Und am Ende ist es so, dass die Fugger 1509 37.000 Gulden an den Papst zur persönlichen Verwendung zahlen. Und die Sache war vom Tisch.
So einfach geht's.
Insgesamt war die Sache natürlich trotzdem einigermaßen teuer, weil das Einschreiten Maximilians ja auch viel Geld gekostet hat. Aber zumindest hat es dazu geführt, dass sie nicht pleite gingen. Und diese 300.000 Gulden, die angeblich der Melchior von Meckau da als Einlage hatte, eben die Fugger nicht verruiniert hat. Aber man sieht eben auch, wie die ganze, was das für ein Moloch war.
Ja, sehr. Und fragil, ja. Ein Kartenhaus, wenn man so will.
Ja.
Ja, da können solche Sachen relativ schnell ruinieren.
Ja.
Aber in dem Fall zum Glück nicht für den Herrn Jakob Vogel.
Und es kommt noch besser. Wir kommen jetzt zum Höhepunkt dieser Geschichte. Und wie du schon merkst, also man hätte natürlich diese Geschichte jetzt auf viele Aspekte aufbauen können, auch auf, hätte sich zum Beispiel auf den Handel konzentrieren können und auf den Ausbau der Kupferminen. Wir haben uns jetzt mal auf die politische Dimension konzentriert. Und jetzt der Höhepunkt. Kaiser Maximilian I. inzwischen, ja, der ist jetzt seit 1508 Kaiser, nachdem er also in Trient gekrönt wird. Der stirbt aber jetzt 1519 und es gilt, einen Nachfolger zu finden. Im Rennen war der französische König Franz I. Der hat ganz gute Chancen. In England haben wir zu dem Zeitpunkt Heinrich VIII. Mhm. Auch ganz gute Chancen. Die Habsburger hingegen haben zu dem Zeitpunkt keine so guten Karten. Also es gibt niemanden, der so richtig raussticht und wo man denken würde, das ist ein Selbstläufer. Der Jakob Fugger wollte aber unbedingt einen Habsburger als Kaiser haben, weil die Habsburger ihm eine Menge Geld schuldeten. Und deshalb hat sich der Jakob Fugger darum gekümmert und diese Kaiserkrone, muss man sagen, hat ihn aber richtig viel Geld gekostet. denn er hat sich für Karl V. eingesetzt, den Enkel Maximilians. Und er hat nicht nur mit viel Geld dafür gesorgt, dass Karl V. Kaiser wird, sondern er hat auch dafür gesorgt, wie soll ich sagen? Also er hat dafür gesorgt, dass die Habsburger sich so entwickelten, wie wir die Habsburger heute auch noch kennen. Nämlich hat er zwei Hochzeiten finanziert, die sogenannte Wiener Hochzeit von 1515. Das war, da ging es um zwei Eheschließungen mit dem Haus der Jagiellonen.
Okay.
Und das sichert im Grunde dann die Königreiche Böhmen und Ungarn für das Haus Habsburg. Als also der Karl V., der zu dem Zeitpunkt war er quasi der spanische König Karl I., mhm. Der wird 1519 zum König und wird dann auch Kaiser. Und diese ganze Aktion, diese Kurfürsten, die müssen mit Wahlgeldern bezahlt werden. Insgesamt hat das Ganze gekostet 852.000 Gulden, also ein irrsinniger Betrag. Und 545.000 davon haben, also allein diesen Betrag haben die Fugger bezahlt.
Das ist ja dann wirklich was wert gewesen.
Eine interessante Sache wollte ich noch erzählen. Es ist nämlich immer wieder die Rede davon, dass die Fugger den ersten Nachrichtendienst der Welt etabliert haben. Und das ist insofern nicht ganz falsch, weil die Fugger Informationen aus ganz unterschiedlichen, also aus ihren ganzen Niederlassungen zusammengetragen haben. Was ich aber spannender finde als diesen Nachrichtendienst ist, dass sich daraus was anderes entwickelt hat, was wahnsinnig weitreichend war. Diese Informationssammlungen der Fugger, die werden nämlich heute interpretiert als geschriebene Zeitungen und gelten damit als Vorläufer der periodischen Presse.
Ha! Schau an.
Und es gibt einen Bestand der sogenannten Fugger-Zeitungen.
Ja.
Und es gibt ein Forschungsprojekt an der Uni Wien dazu. Da ist alles online, also alle Texte und Transkripte. Und das sind Texte von aus den Jahren 1568 bis 1604, also die Generation nach Jakob Fugger.
Okay.
Aber dass man sich diese Ausmaße vorstellen kann, das sind 15.000 Zeitungen. Das war also deutlich mehr als nur eine firmeninterne Informationsdatenbank oder so.
Ja.
Hatte eine wöchentliche Frequenz und es gibt eine inhaltliche Analyse dazu und da geht es um 50% um Gewalt und Krieg und je 6% um die Themenfelder Gesellschaft und Wirtschaft. Also wie man sieht, das ist quasi wirklich so ein Vorläufer von Zeitungen, aber eben alles handgeschrieben.
Und also handgeschrieben und kopiert.
Genau, und dann verschickt in die unterschiedlichen Filialen.
Weil wir sind ja noch eine Zeitl entfernt von der Presse.
Genau.
Also vom Buchdruck.
Genau, das kommt erst später. Aber die Vorläufer eben kann man hier schon beobachten. Am Ende vielleicht noch ein Wort zu einem Thema, das du mit den Fuggern vielleicht verbindest. Sagt dir die Fuggerei was?
Die Fuggerei?
Ja. Die Fuggerei ist eine ziemlich bekannte Wohnanlage, die in den Jahren 1516 bis 1523 gebaut wurde. Und das zählt wahrscheinlich so zu den bekanntesten Überbleibseln des Fuggerschen Imperiums.
Wo ist sie gebaut?
In Augsburg. Ah. Oh, das ist die älteste Sozialsiedlung der Welt.
Die existiert noch?
Die existiert noch, ja, ja. Ha. Und jetzt pass auf, wenn du da wohnen willst, kein Problem. Ja. Na doch, für dich schon ein Problem, denn laut Stiftungsbrief müssen die Leute aus Augsburg kommen,
ja,
katholisch sein,
ja,
arm, aber fleißig sein.
Puh.
Wenn,
ja, ich bin gar nichts von all dem.
Wenn, Richard, wenn das allerdings der Fall ist, dann kannst du für eine Miete von einem rheinischen Gulden, ein rheinischer Gulden war nämlich der Wochenlohn eines Handwerkers, kannst du von der Jahresmiete eines rheinischen Guldens dort wohnen. Hm. Das heißt, heute musst du bezahlen für eine 60 Quadratmeter Wohnung 88 Cent.
Im Monat?
Nee, im Jahr.
Wie? Was?
Ja.
88 Cent.
88 was? Cent im Jahr.
Na, hä, was? Wirklich?
Ja.
Aber du musst katholisch aus Augsburg, arm und fleißig sein.
Richtig. Dann zahlst du für eine 60 Quadratmeter Wohnung in der Fuggerei 88 Cent. Heute sind es noch 67 Häuser und es leben dort 150 Menschen.
Und wie messen die Fleiß? Nur, dass ich weiß, ob ihr eine Chance hat, wenn ich mal in die Situation komme.
Kann ich nicht sagen, ich weiß nicht. Es gibt allerdings noch eine Sache, ich weiß nicht, ob das was für dich wäre. Es gibt nämlich nicht nur diesen materiellen Wert, den man zahlen muss, diese 88 Cent. Es gibt auch eine ideelle Gegenleistung, die man geben muss.
Oh no.
Ja.
Okay, was?
Drei Gebete am Tag.
Ach.
Das Vaterunser, das Glaubensbekenntnis und das Ave Maria.
Dreimal am Tag, jeden Tag?
Nee, einmal. Drei Gebete einmal am Tag. Für den Stifter
also,
und für
seine Familie. Okay. Aha. Ich muss ganz ehrlich sagen, schwierig. Schwere Entscheidung wäre das für mich. Sehr spannend. Hast du die Fuggerei gekannt?
Ja,
wo du dich hier?
Die Fuggerei ist ein die ist weltbekannt auch.
Das kennt man einfach, ja, oder? Wenn man daherkommt.
Ja, ich glaube auch, das ist eine ziemlich große Touristenattraktion, die Fuggerei.
Wie? Was macht man da? Geht man hin und schaut sich die armen, aber fleißigen Menschen an?
Naja, das ist die älteste Sozialsiedlung der Welt. Das ist schon auch beeindruckend.
Ja, ich meine, sind die Häuser noch so alt?
Ja, ja, klar.
Also sind die original?
Ja, ja, sicher.
Ha. Okay, dann verstehe ich's.
Ja, ja. Zu dir angucken, die Fuggerei mit heute noch 67 Häusern.
Spannend.
Man muss allerdings noch dazu sagen, ja, also der Jakob Fugger hat dies nicht bauen lassen, weil er so großzügig war. Also vielleicht auch, weil er so großzügig war. Aber zum einen eben, weil er sich davon versprochen hat, dass dann 150 oder sagen wir mal 200 Menschen täglich für sein Seelenheil beten.
Ja.
Was für einen gläubigen Menschen gar nicht so schlecht ist.
Ja.
Und zum Zweiten gab es zu dem Zeitpunkt so ein paar, wie soll ich sagen, er hatte Probleme damit, dass er hatte ein Monopol mehr oder weniger. Und um dieses, und es gab Anstrengungen, dieses Monopol zu zerschlagen. Und dann hat er sich eben kenntlich gezeigt mit dieser Fuggerei und damit hat er diese Diskussion vom Tisch gewischt.
So, so eine Frühform der, wie heißt es? Corporate Social
Responsibility.
Responsibility.
Ja, richtig.
Aha. Ja, spannend. Sehr spannend. Die Fugger. Natürlich mein Geschichtelehrer,
ja,
aus dem Gymnasium,
ja,
wenn er das hören würde, ja, dann würde wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn ich sage, ich weiß nicht viel über die Fugger. Wahrscheinlich haben wir über die Fugger auch einiges gelernt. Aber ich habe nichts mehr gewusst, ja. Deswegen sehr spannende Geschichte. Auch natürlich wieder sehr gut, dass wir jetzt die Fäden laufen jetzt wieder zusammen hier, ja. Also von unterschiedlichen Episoden, ja. Weil der Karl der Fünfte, ja, ist ja auch der Erzeuger des Don Juan.
Richtig, ja. Ja.
Der Austria.
Ja.
Und der mit der schönen Barbara in Regensburg zugegen war, ja. Und deswegen ganz spannend zu wissen, wie der überhaupt an die Macht gekommen ist. Und dass das wirklich, ich meine, ich muss natürlich jetzt dazu sagen, weil wir, beziehungsweise dich auch fragen, ja, weil das ja immer wieder zur Sprache kommt, so ein bisschen monokausale Entwicklungen. Ja,
ja.
wie, also weil du gesagt hast, der Jakob Fugger hat quasi den Karl den V. zum Kaiser gemacht. Mhm. Ist es überspitzt formuliert so oder ist es wirklich so? War er wirklich der maßgebliche Faktor, dass er überhaupt zum Kaiser geworden ist? Oder ist es auch so ein bisschen monokausale, also Versuch der monokausalen Geschichtsschreibung durch einen Biografen des Jakob Fugger?
Also ich würde mal sagen, es ist ziemlich sicher ein bisschen zu monokausal. Aber wenn man sich anguckt, Einfluss von Privatleuten auf die Kaiser, dann kann man wahrscheinlich sagen, dass es kaum jemanden gab, der mehr Einfluss hatte als der Jakob Fugger. Und es gibt auch Stimmen, die sagen, naja, die einen sagen, er war wahnsinnig mächtig und konnte sich einen Kaiser kaufen. Die anderen sagen aber, naja, er war auch wahnsinnig abhängig von den Habsburgern, weil hätten die Habsburger nämlich ihre Herrschaft verloren, dann wären die Fugger genauso pleite gewesen, weil sie eben das Geld auch eben ja an die Habsburger verliehen haben.
Ja.
Das heißt, die Macht der Habsburger beruhte zwar teilweise auf dem Geld der Fugger, die Fugger hätten aber auch eben keine andere Wahl gehabt, als sich die waren halt irgendwann schon so gebunden an die Habsburger, dass sie halt einfach auch die Macht insofern quasi nicht auch anders hätten ausspielen können.
Ja. Wie ist es mit den Fuggern weitergegangen? Weil heutzutage gibt's ja Nachfahren, Steinreiche von den Fuggern.
Ja, aber interessanterweise unternehmerisch nicht mehr besonders erfolgreich. Es gibt noch einige, die aber mittlerweile auf ihren Landsitzen und Schlössern leben und mehr oder weniger halt immer noch von dem Geld, das der vor allen Dingen zwei erwirtschaftet haben, der Jakob Fugger und dann sein Nachfolger, der Anton Fugger. Das sind so die beiden richtig großen Geschäftsleute der Fugger gewesen.
Und sind natürlich alle adlig, weil er der Jakob in Adelsstand erhoben
wurde. Richtig, genau.
Naja, ich meine, ich verstehe das natürlich, wenn ich aus einer Dynastie kommen wird, der mehr oder weniger das halbe Heilige Römische Reich gehört hat, dann würde ich jetzt auch nicht mehr arbeiten wollen. Dann würde ich auch auf meinem Landsitz sitzen und hin und wieder ein bisschen reiten gehen, Fasane jagen und was man halt so macht, wenn man nichts zu tun hat und viel Zeit und viel Geld.
Ich glaube, du würdest viel Computer spielen, Richard. Du würdest keine Fassade jagen.
Nur auf dem besten Computer, den man für Geld kaufen kann.
Richtig, ein MacBook Pro.
Ja, bitte auf. Das ist eine Beleidigung. Meine Ohren.
Ja. Aber ich habe dir ja vorher noch Zahlen versprochen.
Ja, bitte.
Ganz am Anfang. Und vielleicht dazu noch, um es ein bisschen einordnen zu können. Also Jakob Fugger stirbt 1525 und sein Vermögen in heutige Wertverhältnisse zu übersetzen, ist praktisch kaum möglich, weil du müsstest auch die Geldumlaufmenge noch mit in Betracht ziehen und noch ganz viele Parameter, dass es eigentlich kaum möglich ist. Aber die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die hat im Dezember 2016 das mal umgerechnet auf heutige Kaufkraft.
Yeah.
Und die kommen auf ein Vermögen von 300 Milliarden US-Dollar. Und danach wäre er die vermögendste Privatperson in der Geschichte der Menschheit gewesen.
300 Milliarden.
300 Milliarden US-Dollar.
Ja, das ist ja ganz wenig, muss ich sagen.
Ja, so kann man es auch sagen. Ist nicht ganz wenig.
Diese Zahlen, ich meine, was du ab einer gewissen Summe denkst, also da kannst du es gar nicht mehr vorstellen. Du musst das dann wirklich so umrechnen und du denkst, okay, eine Milliarde sind einfach 1000 Millionen.
Ja.
Und da hast du einfach dann 300 davon. Also, ich meine, was man mit einer Million schon machen kann und dann hat man 1000 davon und das mal 300, das ist schon absurd, ja.
Das ist echt absurd. Und deshalb habe ich auch am Anfang so gemeint, so wenn es jetzt hier um Zahlen geht, so irgendwie, keine Ahnung, 20.000 Gulden, 30.000, ist es völlig egal, das ist einfach ein Haufen Geld.
Yeah.
Also,
es ist einfach steinreich.
Genau.
Yeah. Es ist einfach so reich, dass du dir einen gottverdammten Kaiser kaufen
kannst. Richtig, genau. Und zwar erst den Maximilian zum Kaiser gemacht, dann den Karl zum Kaiser gemacht und dann die Wiener Doppelhochzeit finanziert, dass Böhmen und Ungarn also Teil des Habsburger Reiches wurden. Das ist schon nicht schlecht.
Der Schattenmann Jakob Fugger.
Richtig.
Quasi. Aber sehr spannend. Sehr spannend, Daniel. Und ich glaube, ich habe jetzt schon alles gesagt, was ich sagen wollte.
Ja, ich würde auch sagen, die Folge ist ja schon nicht ganz so kurz. In dem Fall würde ich sagen, belassen wir es dabei.
Gut. Machen wir einen Feedback-Blog.
Machen wir einen Feedback-Blog, richtig.
Sehr gut. Also, wer Feedback geben will zu dieser Folge oder auch anderen, kann das über zum Beispiel unsere Website machen, zeitsprung.fm. Kann man unter jedem Beitrag kommentieren oder man kann uns auch einfach eine Nachricht schreiben über ein Formular. Natürlich auch via E-Mail. Das ist feedback@zeitsprung.fm. Nicht zu verwechseln mit den Hinweis-E-Mail-Adressen. Die sind richard@zeitsprung.fm oder daniel@zeitsprung.fm. Die dienen dazu, dass da einer nicht weiß, was der andere eventuell vielleicht einmal machen wird. Ansonsten kann man auch auf Facebook uns Feedback geben. facebook.com/zeitsprung.fm oder auf Twitter, da haben wir einen Account, das ist twitter.com/zeitsprung.fm und auch privat, ich @stormgrass, daniel@mestzner und haben wir natürlich am Anfang schon angesprochen, immer sehr gut, wenn man uns auch auf iTunes bewertet bzw. eine Rezension schreibt, denn so lernen auch andere Leute, dass es uns gibt.
Und nicht vergessen, also wir wollen gerne die 100 knacken zur 100. Folge. Ja. Also wir freuen uns über alle, die vielleicht sich hier beteiligen.
Und natürlich, wer kein iTunes verwendet, und derer gibt es ja viele, glücklicherweise, kann uns auch auf panoptikum.io empfehlen, beziehungsweise uns dort folgen, ja, unserem Podcast.
Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns auch finanziell zu unterstützen. Wir haben PayPal und Flatter auf der Seite und freuen uns über alle, die uns hier unterstützen. Und wir bedanken uns diese Woche bei Robert und Claudia. Vielen, vielen Dank.
Danke. Sehr gut. Dann haben wir das, glaube ich, alles abgearbeitet im Feedback-Blog.
Abgefrühstückt.
Bist du dir sicher, dass wir nicht irgendwann einmal einfach den Feedback-Blog aufnehmen sollen?
Na, der muss schon authentisch kommen.
Ja, aber den hört sich eh niemand an.
Das glaube ich nicht.
Feedback-Blog, na gut, er bleibt zumindest bis zur 100. Folge. live eingesprochen, ja, nicht aufgenommen, nicht aus der Konserve. Und zum Feedback-Blog beziehungsweise zum Ende des Feedback-Blogs gehört er dann auch die Verabschiedung. Und die bleibt eigentlich auch immer gleich, gell?
Richtig, weil das letzte Wort hat immer nur einer.
Genau.
Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.